Liebe Gemeinde, das ist ein besonderer Fall von Majestätsbeleidigung, was da kurz vor Weihnachten in die deutschen Kinos kommt. Der Film heißt ausgerechnet Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Das ist ja eigentlich ein passendes Motto für Weihnachten. Aber dahinter verbirgt sich in diesem Falle die Verfilmung eines Romans von David Safier. Die Presse schreibt eine Mischung aus Love Story, Posse und Satire. Es geht um Marie, die vor kurzem gewissermaßen ihr Leben an die Wand gefahren hat, auch ihre eigene Hochzeit. Und sie trifft dann auf einen sonderbaren jungen Mann namens Jeshua. Sie ahnt schon, das soll Jesus sein. Und es heißt dann diese Ankündigung, der Maria mit Attraktivität, Güte und Charme erobert. Eigentlich ist der Messias auf die Erde gekommen, um kurz vor dem Weltende die Menschheit nochmal auf ihre Menschlichkeit zu überprüfen. Aber dieser Jeshua verliebt sich dann in die Maria und bringt dadurch ihr Leben wieder einigermaßen ins Lot. Satire, Posse, Love Story, alles durcheinander gemischt. Und der Termin dieses Filmes ist sicherlich auch nicht zufällig gewählt, unmittelbar vor dem Weihnachtsfest. Wenn wir da von Majestätsbeleidigung sprechen, dann ist das wörtlich zu verstehen, denn es geht um unseren König. Und der zweite Advent, den wir heute feiern, gilt ja im Rahmen des Kirchenjahres als Königsadvent. Bruder Don hat das schon gesagt. Das ist zwar nicht von der Bibel vorgegeben, aber das ist eine schöne Tradition eigentlich in der Christenheit. Dass wir uns besonders daran erinnern, dass Gottes Retter, der Messias, als König kommt. Und deswegen haben wir das ja gesungen. Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt zu dir. Dein König. Der erste Advent wird bezeichnet als Erdenadvent. Er kommt auf die Welt, der lebendige Gott. Der dritte Advent ist der Herzensadvent. Er will in dein Herz. Der vierte Advent ist der Lichtadvent. Er macht alles hell und alles neu. Auch in deinem Leben. Und der zweite Advent ist der Königsadvent. Er kommt als König für sein Volk Israel. Er kommt als König für die ganze Welt. Und so haben ihn die Propheten angekündigt. Siehe, dein König kommt zu dir. Und dieses Motto des Königs hat Matthäus über sein ganzes Evangelium gestellt. Matthäus schildert Jesus den König. Er berichtet von den Weisen aus Babylonien, die davon etwas geahnt haben und die deshalb Königsgeschenke, passende Königsgeschenke für ihn mitgebracht haben. Der König Herodes fürchtet den Konkurrenten um seinen Thron. Auch das berichtet Matthäus. Und eben in der Lesung Matthäus 21, Jesus zieht als König in Jerusalem ein. Und gleich in Matthäus 3 werden wir sehen, wie dieser König auf besondere Weise gekrönt wird. Aber dann haben sie gegen ihren König geputscht und so geschieht es bis heute. Kleine Menschen können die Würde dieses Königs mit Füßen treten. Sie können seinen Namen verhöhnen, sie können seine Ehre beleidigen und bespucken. Sie können Filme drehen, die seine Menschwerdung als eine lächerliche Geschichte präsentieren. Und kein Gericht der Welt wird uns dafür wegen Majestätsbeleidigung verklagen. Wir fragen, warum ist das möglich? Warum ist das möglich? Warum lässt er das mit sich machen? Was ist das für ein König, den Gott uns da schickt? Und was erwartet er von uns? Wie sollen wir uns diesem König gegenüber verhalten? Und wie können wir diesem König die Ehre geben, die ihm gebührt? Das ist die Frage. Und auf all diese Fragen werden wir heute Morgen eine Antwort suchen. Unter dem Thema, was für ein König? Das ist das Thema der heutigen Predigt. Was für ein König? Fragezeichen. Und wenn Sie in diesem Jahr regelmäßig hier gewesen sind, dann haben Sie ja einiges erfahren über die verschiedenen Könige Israels. Das waren auch Könige. Ja, in unserer Predigtreihe haben wir etwa 1000 vor Christus begonnen. So viele Könige Israels, angefangen mit Saul, David, Salomo, das waren so die Promis unter den Königen, aber es gab auch andere. Rehabiam, Ahab, es waren gute und schlechte Könige darunter. Viele waren sehr gemischt in dem, was sie getan und gesagt und gedacht haben. Wir sind auch mit dieser Reihe der Könige noch lange nicht fertig. Wir werden das im kommenden Jahr fortsetzen. Da gibt es noch einiges Spannende und Überraschende zu entdecken. Aber vielleicht haben Sie manchmal gefragt, warum berichtet Gottes Wort eigentlich so ausführlich über diese Könige? Und ein Grund ist sicherlich der, diese Könige und vornehmlich jene aus der Davids-Dynastie, die sind wie Hinweisschilder. Die sind wie Erinnerungsposten. Diese Könige sind ein großes Versprechen, das Gott seinem Volk gegeben hat. Es wird der vollkommene König kommen. Den werde ich schicken. Und dieser König wird Davids Sohn genannt werden. Das kommt ja in den Weihnachtsberichten immer vor. Der Davids Sohn, der Sohn aus Davids Stamm, weil er eben aus der Dynastie Davids kommen wird, von seiner menschlichen Herkunft her. Und dieser König, der wird euch Hilfe und Rettung bringen, die ihr wirklich braucht. Dieser König wird euer Befreier werden. Dieser König wird euer Beschützer werden. Dieser König, der wird euch versorgen, wie ein Hirte seine Herde weidet. Ein Hirte, ein König. David war beides, Hirte und König. Und Jesus sagt, ich, euer König, bin der gute Hirte. So ein König. Und damit diese Hoffnung lebendig bleibt, hat Gott immer wieder neue Propheten geschickt. Und diese neuen Propheten haben die Könige ihrer Zeit begleitet, kritisiert. Sie waren das, was heute eigentlich die Presse sein sollte. Die Propheten haben die Könige kritisch unter die Lupe genommen. Sie haben sie auf Gottes Maßstäbe hingewiesen und sie haben die Hoffnung wachgehalten, dass dieser große König kommen wird. Und einer, der dieses Lied des Königs besonders laut gesungen hat, war Sacharja. Bis heute kennt die ganze Welt seine berühmten Worte von der Tochter Zion. Und Händel hat mit seiner Musik dazu beigetragen, dass diese Worte umso berühmter wurden. Und Sie haben das vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel, Sacharja 9, ab Vers 9. Da schreibt Sacharja, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm, man kann auch übersetzen, demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und dann geht es weiter, denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wir müssen wissen, als Sacharja predigt, so um 500 vor Christus, da hat Israel schon längst keinen König mehr. Das ist interessant. Das Nordreich wurde längst nach Assyrien weggeführt, 722 vor Christus. Und das Südreich liegt am Boden. Die waren schon in der Zwischenzeit 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft gewesen. Haben sich jetzt einigermaßen wieder aufgerappelt. Mühevolle Aufbauarbeiten am Tempel. Sacharja hat das auch begleitet. Mit seinen ermutigenden Predigten. Aber Israel ist unter fremden Herren. Ein König ist weit und breit nicht in Sicht. Und dennoch hat Gott sein Versprechen nicht vergessen. Und er legt dem Sacharja diese Botschaft aufs Herz und in den Mund. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Er macht keine Zeitangabe, aber es ist ein festes Versprechen. Und diese Worte von Sacharja sind dann durch die nächsten 500 Jahre hindurchgeklungen. Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Jahr für Jahr. Daran haben sie sich festgehalten. Und trotzdem ist das für uns zunächst eine verwirrende Information. Was heißt das? Er reitet auf einem Esel. Wenn wir heute Morgen fragen, was ist das für ein König? Was ist das für ein König? Dann müssen wir erstens mal festhalten, der König ist ein Eselsreiter. Also wenn Sie mitschreiben wollen und diesen König kennenlernen, dann ist das Erste, was wir festhalten, der König ist ein Eselsreiter. Das sagt uns Sacharja. Von Königen erwartet man ja eher, dass sie, wenn schon, auf imposanten Rossen einreiten. Hoch zu Ross. Der Husarenritt, das imponiert uns. Wenn einer so richtig mit Schwung eine Aufgabe erledigt, dann sagt man, das war ein Husarenritt. Aber ein Eselsritt? Was soll das? Warum macht er das? Was will Gott uns damit über seinen König zeigen? Nun, wer das Neue Testament ein wenig kennt, der weiß, dass Jesus eine bevorzugte Art der Fortbewegung hatte, nämlich zügige Fußmärsche. So hat er sich normalerweise fortbewegt. Zügige Fußmärsche. Der Einzug in Jerusalem, von dem wir gehört haben, ist die einzige Situation, wovon Jesus berichtet wird, dass er ein anderes Verkehrsmittel bevorzugt, in diesem Falle eben den Esel. Genauer gesagt, ein junges Eselsfüllen, auf das er sich setzt und dessen Mutter läuft gewissermaßen zur Beruhigung nebenher. Dieser Einritt in Jerusalem ist gut vorbereitet, das zeigt dieser Text. Und höchstwahrscheinlich findet er statt am Sonntag vor dem großen Passafest, also 5 Tage vor der Kreuzigung. 5 Tage vor der Kreuzigung reitet der König dort auf dem Esel ein. Übers Wochenende hatte sich Jesus wahrscheinlich in Bethanien aufgehalten, wenige Kilometer vor Jerusalem. Von Bethanien geht es dann weiter zu diesem kleinen Ort Betphage. Das ist schon ein Vorort von Jerusalem. Es liegt am Osthang des Ölberges und dann müssen sie rauf auf den Ölberg und dann runter nach Jerusalem. So ist die Geografie. Und kurz bevor sie nach Betphage kommen, schickt Jesus 2 seiner Jünger voraus. Mit diesem Auftrag: besorgt mir den Esel. Sagt ihm einfach Bescheid. Dem Besitzer, der weiß es schon, das ist offensichtlich bereits abgesprochen gewesen. Der Herr bedarf seiner. Das ist wahrscheinlich ein Anhänger von Jesus, dieser Eselsbesitzer. Und diese beiden Eselsboten finden also die Eselsmutter und das Eselsfüllen, ohne lange suchen zu müssen. Und als der Besitzer kommt, sagen sie ihm ihr Codewort: der Herr bedarf seiner. Und er rückt den Esel raus, wie abgesprochen. Und während sie den Esel besorgen, kommt Jesus und der übrige Tross schon den Ölberg hinauf. Und da treffen sie dann zusammen. Jesus nimmt auf dem Eselsfüllen Platz. Sie legen Mäntel über diese Esel, damit er etwas bequemer sitzt. Da steht: und er setzte sich auf sie, das heißt auf die Mäntel, nicht auf beide Esel. Er ritt auf dem Füllen allein. Die Eselsmutter ging als Begleitung gewissermaßen nebenher. Und wir lesen bei Markus und Lukas noch, dass dieser Esel, dieses Füllen, bisher noch nicht benutzt worden war. Also ein frisches Füllen. Der gibt sein bestes Tier im Stall. Und dann zieht dieser Tross den Ölberg hinauf. Da hat man diese herrliche Postkartenaussicht auf Jerusalem. Haben Sie alle vor Augen. Aber Sie können diese Postkartenaussicht nicht lange genießen. Sie geht's wieder runter die Straße, den Ölberg, durchs Kidrontal. Jesus auf dem Esel, immer mehr Menschen um ihn herum. Und dann stehen sie an der Stadtmauer, wahrscheinlich vor dem Osttor, das ist das sogenannte Goldene Tor. Und dann geht es rein in diese Stadt und sie sind dann ziemlich schnell in der Nähe des Tempels. Und Matthäus schreibt, warum Jesus das macht, warum er auf dem Esel reitet. Wir haben das in Matthäus 21, Vers 4 gehört. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Sacharja, der da spricht. Und dann kommt unser Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel. Also dieses Arm, das kann man auch sehr gut übersetzen. Das steckt da eigentlich drin, sanftmütig, demütig. Das betont Matthäus. Und er betont das, weil er sagen will, das ist die Art, mit der dieser König kommt und herrscht. Wie kann man demütig herrschen? Wie kann man sanftmütig herrschen? Jesus sagt, ich komme als König auf dem Esel. Ohne Krone, ohne Zepter, ohne Schwert, ohne Schlachtross, ohne Waffen. Ohne all diese üblichen Zeichen und Insignien der Macht, auf einem Esel, der mir nicht mal gehört. Demütig. Und zu dem geborgten Esel, auf dem er einreitet, passt die geborgte Krippe, in die er als Baby gelegt wurde. Und das geborgte Schiff, von dem er dann zwischenzeitlich gepredigt hat. Was heißt das? Was heißt demütig? Das heißt nicht scheu. Sondern wenn Sie das wörtlich übersetzen, das heißt das niedergedrückt. Er lässt sich durch unsere Lasten niederdrücken. Er kommt als Lastesel, den Begriff kennen wir doch. Das will Jesus deutlich machen. Ich komme als euer Lastesel. Und dieses Wort demütig kann man auch übersetzen mit barmherzig, großzügig. Ich komme, um euch großzügig und barmherzig zu helfen. Ihr müsst keine Angst haben vor mir. Ich bringe euch die Freiheit, ihr, die ihr so hilflos ausgeliefert seid, euren Mächtigen, euren Umständen, euren Ängsten, euren Krankheiten. Ich komme barmherzig und großzügig. Und was Jesus konkret mit demütig meint, was er mit diesem Esel zeigen will, das wird dann in den nächsten 5 Tagen innerhalb der Stadtmauern Jerusalems deutlich werden. Das wird er dann beweisen, dass er der demütige König ist. Und da bringt er das zusammen, was wir nur schwer zusammenbringen, die absolute Macht und die völlige Hingabe. Die absolute Macht und die völlige Hingabe. Der König auf dem Esel. Gerade noch hat er seine Macht über die Natur bewiesen. Gerade noch, und das schildert Matthäus vorher, hat er den Blinden geheilt. Gerade noch. Und Johannes schildert vorher, wie er Lazarus aus dem Grab herausgeholt hat. Und dann reitet er an einen auf einem Eselsfüllen. Verstehen Sie diesen unheimlichen Kontrast? Der König kommt als Lasttier. Er erniedrigt sich. Er wird in diesen Tagen den schändlichsten Tod ertragen, den man sich denken kann. Der König. Und er wird es tun für dich und für mich. Er stellt sich drunter unter die Schuld seiner Untertanen. Er kommt, um unseren Schmutz und unseren Dreck wegzutragen. Er macht sich die Hände dran schmutzig. An meinen bösen Gedanken. An deinen gemeinen Worten. Er nimmt das alles auf sich. Und er weiß jetzt schon, dass man ihn in wenigen Tagen aus dieser Stadt mit Schimpf und Schande und johlend und spottend wieder raustreiben wird. Und dann wird er nicht mal mehr auf einem Esel reiten. Dann wird er zu Fuß gehen. Dann wird er blutig geschlagen einen Balken tragen, an dem man ihn aufhängen wird. Das ist unser König. Und doch bleibt er in allem der König. Und genau das gehört zu seinem Plan. Das ist kein Zufall, das ist kein Unfall. Und dafür birgt dieser junge Esel. Es ist angekündigt. Jahrhunderte vorher durch Zacharia. Es ist alles, alles in Gottes Plan. Und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Dieser König will dienen. Und darum hat sich Gott ausgerechnet für dieses Verkehrsmittel entschieden. Mein König soll dienen. Mein König soll sich opfern. Der König auf dem Lasttier sagt, dass er als unser Lasttier kommt, als unser Arbeitstier. Jesus hat das dann gesagt an anderer Stelle. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Natürlich hat Jesus das Alte Testament, er hat den Zacharia aus dem FF gekannt. Klar. Und darum weiß er, wenn ich zum Sterben nach Jerusalem reingehe, dann muss ich auf dem Esel reiten, weil Gott es so will. Und Gott will es so, weil er dadurch diese Botschaft deutlich machen will. Das ist geplant, weil er das zeigen will. Und vielleicht hat sich mancher gefragt, naja, hätte dann nicht jeder Scharlatan auf einem Esel nach Jerusalem einreiten können, um zu sagen, ich bin der Messias, seht her, ich bin der Messias, ich reite auf dem Esel. Aber auf dem Esel reinreiten ist das eine. Aber dann tun, was der Messias tut. Dann diese Last zu tragen, sich niederdrücken zu lassen, sich für andere umbringen zu lassen. Das ist das andere. Wehrlos zu werden. Und das hat nur Jesus für uns getan. Verstehen Sie, nur er hat uns so geliebt, dass er Zacharia 9, Vers 9 in die Wirklichkeit umsetzen konnte. Nur er. Und darum ist Zacharia so ein wichtiger Zeuge für uns. Denn Zacharia sagt uns, dass der Herr so klein und unscheinbar auf einem Esel kommen musste, dass Gott sich bereits Jahrhunderte vorher auf diesen Weg festgelegt hatte, dass es kein Zufall war. Was für ein König. Das ist das Erste, also was wir hier über unseren König erfahren. Er ist ein Eselsreiter. Und wissen Sie, wenn wir das verstanden haben, dann wird uns auch eine zweite Beobachtung über diesen König einleuchten. Die ist auch völlig überraschend. Damit rechnet man nicht. Und diese zweite Beobachtung über den König hat mit Johannes dem Täufer zu tun. Das gehört unmittelbar zusammen. Das habe ich nochmal mit Staunen festgestellt. Sie erinnern sich daran, letzten Sonntag haben wir ja zusammen verfolgt, wie Johannes der Täufer seine Zeitgenossen auf Jesus vorbereitet hat. Und wer die Predigt nicht gehört hat, kann sie nochmal nachhören über www.beg-hannover.de. Da lernen Sie nochmal Johannes den Täufer kennen. Kurz bevor Jesus öffentlich auftritt, da geht dieser Johannes an die Öffentlichkeit. Und er sagt, wacht auf, kehrt endlich um, der König steht vor der Tür. Bereitet euch auf den König vor. Ihr seid nicht vorbereitet, aber er kommt jetzt. Es ist höchste Zeit. Mach die Tore auf. Johannes hat etwa so gepredigt, wie wir eben mit dem Kinderlied gesungen haben. Mach die Tore auf, mach die Türen weit, denn der König kommt, er zieht bei euch ein. Er will kommen in euer Leben. Und ihr seid so besetzt. Ihr seid so besetzt, dass ihr nicht bereit seid, ihn zu empfangen. Und wir haben gesehen, diese Predigt des Johannes war eine Provokation. Er hat gesagt, bekehrt euch. Kehrt um, gebt zu, dass ihr bisher ohne Gott wirklich gelebt habt. Dass ihr ihm nicht geglaubt habt. Kehrt um, öffnet euch. Und jetzt kommt der, der euch alle Schuld vergeben wird. Das war eine Provokation, diese Predigt, hatten wir gesehen. Und die Provokation, die wurde noch schlimmer. Wodurch? Sie wurde noch schlimmer durch die Zeichenhandlung, zu der Johannes seine Zuhörer aufforderte. Er sagt, wenn ihr das einseht, wenn ihr das zugebt, dann macht das deutlich durch ein Zeichen. Dann lasst euch untertauchen. Dann zeigt damit, jawohl, wir brauchen, dass unsere Schuld abgewaschen wird, so wie Wasser den Schmutz abwischt. Und das hat natürlich Unruhe ausgelöst. Es hat etliche Zustimmung gegeben für Johannes. Haben wir auch gesehen, viele haben mitgemacht. Viele sind davon dann nicht geblieben im Laufe der Zeit. Und am nächsten Tag erfahren wir aus Johannes 1. Und darum erzähle ich das hier nochmal. Taucht plötzlich Jesus dort am Jordan auf. Das ist die Situation. Plötzlich steht Jesus da. Und letzten Sonntag waren wir ja bis Vers 12 gekommen, wo Johannes der Täufer diese Botschaft der Umkehr verkündet hatte und gesagt hat, nach mir wird einer kommen, der wird stärker sein als ich, das wird der Messias sein und an eurer Haltung zu dem wird sich entscheiden, Himmel und Hölle, Rettung und Verlorenheit. Und jetzt sehen Sie, wie es weitergeht. Und das finden Sie auch auf Ihrem Gottesdienstzettel, Matthäus 3, ab Vers 13. Zu der Zeit. Und aus Johannes 1 erfahren wir, es am nächsten Tag war. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte sich und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Man kann auch übersetzen, da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er erst bald heraus auf dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube, also nicht als Taube, sondern wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und hier erfahren wir eine zweite Wahrheit über den König. Der König ist nicht nur ein Eselsreiter, sondern der König ist zweitens ein Täufling. Was heißt das? Der König ist ein Täufling. Schauen Sie, Vers 13. Johannes hat ihn offensichtlich sofort erkannt. Er hat gemerkt, das ist Jesus, das ist der Messias. Das ist der, von dem ich gestern und heute Vormittag schon gepredigt habe. Er ist der Stärkere, der nach mir kommen wird. Von den Müttern her waren die beiden ja miteinander verwandt. Wir wissen, als Maria plötzlich schwanger wurde, mit dieser Jungfrauengeburt, da war sie ja völlig verwirrt. Sie können das im Lukas-Evangelium nachlesen und da ist sie erstmal zu ihrer Verwandten Elisabeth gelaufen. Eine hochbewegende Szene. Elisabeth steht bei ihrer Verwandte. Wir wissen, das war über ihre Mutter die Verwandtschaft. Wir wissen nicht genau, wie die Verwandtschaft definiert war, aber sie wird so eine Art Tante von Maria gewesen sein. Und Elisabeth war ja ihrerseits gerade schwanger mit Johannes dem Täufer. Also da gab es eine verwandtschaftliche Beziehung. Und dann hat Elisabeth ja von mir Maria erfahren, dass Maria den Messias trägt. Und Elisabeth war total bewegt und hat gesagt, du bist die Mutter meines Herrn, Maria. Was für eine Ehre für mich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Also Maria hat viel verstanden. Und dann waren die beiden Frauen eine Zeit lang zusammen und schließlich hat Elisabeth den Johannes entbunden. Und ein halbes Jahr später hat Maria den Jesus entbunden, dann ist der zur Welt gekommen. Und die Mütter werden ihren Söhnen natürlich voneinander erzählt haben. Die Maria wird bestimmt auch dem Johannes erzählt haben, wie das die Bibel berichtet. Du, als Maria kam, da bist du in meinem Körper irgendwie rumgesprungen, hast so eine seltsame Bewegung gemacht, als Baby in meinem Leib. Als wüsstest du, wer da zu Besuch kommt. Die Mütter werden sich viel erzählt haben und ihren Kindern auch. Wir wissen nicht, ob es dann zwischendurch Kontakt gegeben hat zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Dazu wird nichts gesagt, aber schließlich begegnen sich die beiden Männer hier am Jordan. Und Johannes ist geschockt. Johannes ist geschockt, dass Jesus sich von ihm taufen lassen will. Und er sagt das ganz deutlich, hier steht richtig, er wehrte ihm das ab, ne? Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf doch dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir und ich soll dich taufen, wie geht das? Das kann doch nicht sein, ich habe gestern noch gepredigt, dass du der Stärkere bist und dass ich es nicht mal wert bin, dir die Schuhe anzuziehen und auszuziehen. Jetzt soll ich dich taufen. Das war ein starkes Stück und jetzt wird Jesus ein Täufling. Und ich will nochmal daran erinnern, was die Johannestaufe bedeutete. Also die Juden, die kannten das ja eigentlich nur von den Heiden. Das bedeutete, ich bin ein Sünder, ich habe bisher falsch gelebt, ich brauche Vergebung. Das bedeutete, sich taufen zu lassen von Johannes. Das war auch nicht die christliche Taufe, das war die Johannestaufe. Und die Heiden, ja, wenn die zum Judentum übertraten, dann gab es das, was man die Proselytentaufe nennt. Also die Taufe für den, der sich bekehrt hat und jetzt zum Judentum übertreten will. Und der sagt, in meinem alten Leben war ich auf dem falschen Weg, aber jetzt will ich mit Gott leben und zu Gott gehören. Und für die Heiden war das okay, aus Sicht der Juden. Und dann fordert Johannes der Täufer seine jüdischen Hörer auf, sich taufen zu lassen. Und er fordert seine jüdischen Hörer auf, zuzugeben, ja, wir gehören zwar zu Gottes angestammtem Volk, aber persönlich haben wir nicht wirklich mit Gott gelebt. Obwohl wir als Juden zu diesem besonderen Volk gehören dürfen, wir haben persönlich nicht mit Gott gelebt. Wir haben seine Liebe mit Füßen getreten. Aber von jetzt an wollen wir wirklich zu ihm gehören. Wir wollen uns bekehren. Wir wollen ihn ehren. Wir wollen ihm gehorchen. Wir wollen ihm dienen. Wir wollen in Abhängigkeit von ihm unser ganzes weiteres Leben führen. Und wer das mit Johannes Taufe ernst meinte, der demonstrierte damit, es gibt ein Vorher und ein Nachher in meinem Leben. Und dazwischen liegt die Bekehrung. Vorher habe ich Gott links liegen gelassen. Vorher war er mir ziemlich egal. Aber jetzt ist er das Wichtigste in meinem Leben geworden. Und jetzt soll alles nach ihm gehen. Jetzt soll sich alles an ihm ausrichten. Das bekannte man, wenn man die Taufe wirklich verstanden hat und wenn man sie ernst nahm. Also nochmal, dass Heiden getauft werden, war normal. Dass Juden sich taufen lassen, war schon höchst anstößig für damalige Zeit. Aber dass der König, dass der Messias höchstpersönlich zur Taufe kommt, das ist absolut unmöglich. Der war doch ohne Sünde. Das wusste Johannes der Täufer doch. Er ist ohne Sünde. Schauen Sie, und das hat ja Sacharja auch geschrieben. Was sagt denn jetzt Sacharja in Vers 9? Gucken Sie hin, ein Gerechter, völlig sündlos heißt das. Er ist absolut gerecht. Er ist völlig im Einklang mit Gottes heiligem Willen. Er ist ein Gerechter. Und darum kann er unser Retter sein. Und was hatte Johannes noch über Jesus gelehrt? Was dann Grünewald auf seinem Isenheimer Altar so wunderbar dargestellt hat. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er kommt doch, um unsere Sünde zu tragen. Und er kann das, weil er sündlos ist. Und jetzt soll ich dich taufen? Aber Jesus besteht darauf, von Johannes getauft zu werden. Schauen Sie hin, und er sagt das hier auch in Vers 15. Er sagt, Jesus aber antwortet und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, es muss sein, Johannes. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Warum? Warum muss das sein? Also Jesus widerspricht nicht. Als würde er sagen, im Prinzip hast du recht, aber jetzt in dieser Situation muss es sein, Johannes. Lass es jetzt geschehen. Mach es bitte. Es muss sein. Es gebührt uns, das zu tun. Es ist wichtig. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Und ich bitte Sie, diesen Satz müssen Sie mitnehmen. Wenn Sie alles andere vergessen, was Sie heute gehört haben. Aber diesen Satz, den müssen Sie verstehen. Daran hängt im Grunde genommen alles. Es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Der Gerechte kommt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Was meint Gerechtigkeit hier? Jetzt müssen wir ganz genau definieren. Gerechtigkeit ist eigentlich Gottes Wesen, Gottes Heiligkeit. Er ist völlig rein. Er ist ohne jede Sünde. Er ist total heilig. Das meint Gerechtigkeit. Und alle Gerechtigkeit erfüllen heißt Gottes Anspruch total erfüllen. Alle Gerechtigkeit, total. Alle Gerechtigkeit erfüllen, Gottes Anspruch total erfüllen. Was keiner von uns kann. Alle Gerechtigkeit erfüllen, das heißt, alle Schuld bereinigen, alle Sünde vergeben, Das ist hier gemeint. Und genau darum ist Jesus gekommen. Er will alle Gerechtigkeit erfüllen. Verstehen Sie? Er will alle Ansprüche, die Gott uns gegenüber zu Recht hat, erfüllen, begleichen. Jesus will es für dich tun und für mich. Er will alle Gerechtigkeit erfüllen. Man könnte auch übersetzen, er will alle meine Schuld begleichen. Darum geht es. Das heißt, alle Gerechtigkeit erfüllen. Aber schauen Sie, und jetzt kommt das Wichtige. Was hat es mit der Taufe zu tun? Wenn Jesus unsere Schuld wegtragen will, dann muss er sie ganz auf sich laden. Wenn Jesus deine Schuld wegtragen will, dann muss er in deine Haut kommen. Dann muss er sich deine Haut gewissermaßen anziehen. Dann muss er sich ganz mit uns Sündern gemein machen. Obwohl er selbst kein Sünder ist. Dann muss Jesus, wenn er unsere Schuld wegtragen will, dann muss er sich hundertprozentig mit den Sündern identifizieren. Er muss unser Leben leben. Er muss in unsere Haut hineinsteigen, ohne selber Sünder zu sein. Und das ist das Geheimnis. Er muss sich mit uns gemein machen, er muss sich mit uns identifizieren. Und darum unterzieht Jesus sich der Taufe für Sünder. Und damit macht Jesus deutlich, ich nehme meinen Platz unter den Sündern ein, obwohl ich der Gerechte bin, obwohl ich sündlos bin. Darum kommt er. Verstehen Sie, das ist das Geheimnis. Er kontaminiert sich, er vergiftet sich mit meiner Sünde und mit deiner Sünde. Er saugt das auf. Er stellt sich unter die Sünder, er der Sündlose, den deine Schuld und meine Schuld trifft. Und darum wird der König ein Täufling. Darum stellt er sich mitten unter die Sünder und sagt, ich gehöre zu euch, obwohl ich der Sündlose bin. Ich gehöre zu dir. Ich stehe unter deiner Schuld mit drunter, obwohl ich selber der Schuldlose bin und darum kann ich sie wegtragen. Verstehen Sie, das meint Jesus mit der Taufe. Das ist so bewegend. Und im Grunde genommen hatte Jesaja das schon geschrieben im Alten Testament, was der Messias machen wird. Jesaja 53, Vers 12, da steht das im Grunde genommen. Und Jesaja 53, Vers 12, der Messias. Und er ist den Übeltätern gleichgerechnet worden. Er ist den Übeltätern, er ist den Sündern, er ist uns Schurken, die wir so ignorant gegenüber Gott sind, gleichgerechnet worden. Er hat sich drunter gestellt und das macht er mit der Taufe deutlich. Er identifiziert sich mit dir. Er identifiziert sich mit dir. Und dann geht dieser Vers weiter, er ist den Übeltätern gleichgerechnet und er hat die Sünde der vielen getragen. Und Paulus nimmt diese Wahrheit dann auf im Rückblick auf Jesus in Römer 8. Und Paulus schreibt das folgendermaßen in Römer 8, Vers 3. Da sagt er, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches, also des sterblichen Menschen. Er schickte Jesus unter die Sünder, den sündlosen Sohn Gottes, der immer sündlos blieb, aber sich unsere Sünde anzog. Und dann sagt Paulus, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Das heißt, Gott hat meine Sünde auf Jesus draufgelegt, er hat deine Sünde auf Jesus draufgelegt und dann hat er sie in Jesus gerichtet. Dann hat Jesus dafür sein Leben gegeben und geopfert am Kreuz. Darum ist er gekommen. Verstehen Sie, wir stehen hier am Zentrum des Evangeliums. Und dem Paulus war das so wichtig, dass er das in verschiedensten Formulierungen nochmal betont hat. Zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 21, da sagt er, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er hat unsere Schuld auf ihn draufgepackt. Wir können uns nicht vorstellen, wie das geschehen ist, aber es ist die Wahrheit. Er hat deine Schuld und deine bösen Gedanken und Taten und deinen Unglauben auf Jesus draufgepackt. Und darum hat Jesus sich taufen lassen. Darum hat Jesus sich vom Anfang an seines Dienstes unter die Sünder gestellt und gesagt, ich identifiziere mich mit euch. Und so beginnt Jesus sein öffentliches Wirken. Verstehen Sie? Das heißt, das ist die Überschrift für seinen ganzen Dienst. So beginnt er sein öffentliches Wirken mit dieser Taufe für die Sünder. Ich habe das jetzt immer wieder erklärt, weil es ist so entscheidend. Und verstehen Sie, wo bei anderen Königen die Krönung steht? Das prunkvolle Eröffnungsevent, das Festdinner, das Festkonzert, der Prunk, die Pracht, die Verehrung. Da lässt sich Jesus mit der Sündertaufe krönen. Das ist seine Krönung, so beginnt er seinen Königsdienst. Und darum hat ein Ausleger diese Verse überschrieben mit der Formel The Coronation of the King, die Krönung des Königs. Das ist die Krönung des Königs. Das ist seine Krönung. Er erfüllt alle Gerechtigkeit. Er begleicht alle unsere Schuld. Und zu diesem Zweck stellt er sich mitten unter die Sünde. Er identifiziert sich mit dir und darum rettet er uns. Er rettet die, die zu ihm gehören, weil jetzt ihre Schuld sie nicht mehr von Gott trennen und nicht mehr in die Hölle werfen kann. Und das ändert alles. Diejenigen, die da waren, erinnern sich, dass ich letzte Woche erzählt habe von dieser alten Dame, die im Sterben liegt und die Jesus vertraut. Und während wir hier unseren Gottesdienst gefeiert haben und während wir noch einmal gebetet haben, dann anschließend, dass der Herr sie doch bewahren und sicher nach Hause bringen musste, ist Hermine Lehmann dann gestorben. Wir haben es hinterher erfahren, zeitgleich zum Gottesdienst. Und am Montag werden wir jetzt ihre Beerdigung haben und es wird keine traurige Beerdigung werden. Weil wir wissen dürfen, während wir hier Gottesdienst gefeiert haben, ist sie einfach rübergewechselt zum Gottesdienst in Gottes Welt. Und sie darf jetzt sehen, was sie geglaubt hat. Und sie gehört jetzt zu dem, was wir die Ecclesia Triumphans nennen, die triumphierende Gemeinde. Sie ist da schon angekommen in der triumphierenden Gemeinde, weil sie diesen Retter hat. Weil Jesus damals das gemacht hat, darum konnte Hermine Lehmann am letzten Sonntag in Frieden sterben. Das ist der Zusammenhang. Da liegen keine Jahrhunderte, da liegen keine Jahrtausende dazwischen, verstehen Sie? Es ist der unmittelbare Zusammenhang zwischen deinem Leben und diesem König. Und ich weiß nicht, ob Johannes die Tragweite dieser Taufe zu dem Zeitpunkt schon völlig verstanden hatte. Weiß ich nicht. Jedenfalls macht er, was Jesus sagt. Und die Formulierung zeigt hier, er macht das fast widerstrebend. Er tauft ihn dann, da ließ er es geschehen. Wörtlich heißt es, da gab er ihm nach. Und ich will das noch deutlich machen. Dem Johannes ist es schwer gefallen, Ja zu sagen dazu, dass Jesus sich unsere Schuld aufladen muss. Und darum hat Jesus ihn ermutigt und gesagt, lass es jetzt geschehen. Es gibt keinen anderen Ausweg, Johannes. Lass es jetzt geschehen. Es gibt auch für dich keinen anderen Ausweg, Johannes. Es muss sein. Lass es jetzt geschehen. Und sehen Sie, im Grunde genommen ermutigt Jesus uns ganz genauso. Er ermutigt sie ganz genauso. Er sagt, lass es jetzt geschehen. Akzeptier das. Gib das zu, dass ich deine Schuld wegnehmen musste. Lass es jetzt geschehen. Nimm das für dich persönlich an, dass ich auch für deine Schuld am Kreuz sterben musste. Es gab keinen anderen Weg. Du brauchtest das. Gib das doch jetzt zu. Lass es jetzt geschehen. Und Christ zu werden bedeutet letztlich das zu machen, was hier von Johannes gesagt wird. Das bedeutet eigentlich Christ zu werden. Was steht hier? Da ließ er es geschehen. Da gab er seinen Widerstand auf. Da ließ er es geschehen. Da ließ er sich beschenken. Du musst es einfach geschehen lassen. Du musst es einfach geschehen lassen. Du musst es dankbar annehmen. Du musst mit zitternden Händen danach greifen und sagen, jawohl, ich nehme das an von dir. Ich nehme dein Geschenk. Ich beuge mich darunter, dass du alle meine Schuld auf dich geladen hast. Da ließ er es geschehen. Haben Sie es schon geschehen lassen in Ihrem Leben? Haben Sie das zu Jesus schon so gesagt, ihm so kommuniziert? Herr, es ist mir ein unangenehmer Gedanke, dass du diesen Weg gehen musstest für mich. Aber ich gebe meinen Widerstand auf. Ich lasse es geschehen. Ich weiß, ich brauche dich. Und ich danke dir, dass du mein Retter bist. Was für ein König. Er wird ein Eselsreiter, weil er uns sagt, ich komme, um eure Last wegzutragen. Was für ein König. Er wird ein Täufling, um sich ganz mit uns Sündern gemein zu machen, um sich mitten unter uns zu stellen, um zu sagen, jawohl, ich komme, um für dich alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und schließlich, das steht hier am Schluss, da antwortet der Vater, noch in diesen Minuten, Sie haben das gelesen, noch in diesen Minuten und bestätigt, Gott bestätigt, was hier passiert ist. Er bestätigt das, er setzt seinen Siegel, er setzt seinen Stempel drauf. Er sagt damit, dass das so in seinem Sinne war, dass Jesus der ist, der er zu sein behauptet. Und Das ist das Letzte, was wir hier kurz über diesen König noch sehen wollen. Was für ein König, ein Eselsreiter. Und zweitens, unser König ist ein Täufling. Und das Dritte, unser König ist Gott. Was für ein Kontrast. So steht's aber hier, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren, über sich kommen und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was für eine Situation. Unser König ist Gott. Das heißt, der sich ganz unter die Sünder stellt, der wird zugleich mit der höchsten Autorität ausgestattet. Der wird zugleich mit der größten Autorität beglaubigt, dieser König. Das gehört zur Krönung, das gehört auch zur Krönung. Und das, was hier geschieht unter dem offenen Himmel und mit der Stimme des Vaters, wissen Sie, das ist prächtiger und das wiegt schwerer als die schwerste mit Edelsteinen beladene Krone, was hier geschieht. Sein Vater im Himmel öffnet ihm einen Blick in die Ewigkeit. Und alle drei Personen der Dreieinigkeit Gottes sind hier beteiligt. Der Heilige Geist, die Stimme des Vaters und der Sohn. Wir haben hier die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes versammelt in diesen Minuten am Taufwasser am Jordan. Und der Heilige Geist kommt wie eine Taube. Es wird irgendwie, das ist geheimnisvoll, wir wissen nicht genau, deutlich gemacht, Gott ist mit seinem Geist hier. Und das noch Wichtigere ist die Stimme des Vaters, der sagt, das ist mein lieber Sohn, mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der, der von Ewigkeit her gewesen ist. Das ist der, der beteiligt war an der Schöpfung dieser Welt. Das ist der, der aus der Ewigkeit in die Zeit hineingekommen ist. Das ist der, der vor der Jungfrau Maria geboren wurde, weil er nicht der Sohn eines menschlichen Vaters ist. Das ist mein Sohn. Was für ein König haben wir, wenn unser Leben Jesus gehört? Was für ein König. Schauen Sie, das hätte kein menschlicher König für uns getan. Das hätte sich auch kein menschlicher König ausdenken können. Und zum Schluss, dieser König, der so völlig liebt, und dieser König, der sein ganzes Leben für uns gegeben hat, für uns, dieser König, sagt die Bibel, der wird am Ende einmal seine ganze Macht beweisen und sich völlig durchsetzen. Und über diese andere Seite des Königs, über seine Macht, da werden wir nächsten Sonntag ausführlich sprechen. Da geht es dann um die Machtseite des Königs. Und da werden wir uns einen berühmten Prophetentext genau anschauen, aus dem das Lied "Es ist ein Ros entsprungen" entstanden ist. Und auch diesen mächtigen König, das zum Schluss, hatte Sacharja schon im Blick. Jetzt verstehen wir nämlich Vers 10. Schauen Sie nochmal, was in Vers 10 steht. Das kommt gleich nach dieser Aussage über den König auf dem Esel. Da steht in Sacharja 9, Vers 10. Denn ich will die Wagen, also die feindlichen Kriegswagen, wegtun aus Ephraim, das Israel, und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Also alles, was Gewalt und Bedrohung bringt, zerbrochen ist der Stab. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein, weltweit, von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist derselbe König. Diese Herrschaft wird er verwirklichen. Am Ende der Zeiten, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, um sein wunderbares Reich des Friedens aufzurichten, in dem alles Böse unterworfen sein wird, in dem er der sichtbare König ist. Und wenn wir bei Sacharja dann noch weiterlesen in Kapitel 14, dann wird diese wunderbare Perspektive dort entfaltet. Da steht dann, und der Herr wird König sein über alle Lande. Das ist derselbe König, der König, der auf dem Esel eingeritten ist. Und von dem heißt es in Sacharja 14, er wird König sein über alle Lande. Und keine Macht wird sich ihm mehr entgegenstellen können. Und dann wird für jedermann deutlich werden, wer er wirklich ist. Und sehen Sie, auch das hat Jesus gewusst. Auch das hat Jesus gesagt, an anderer Stelle, dass er ein zweites Mal auf diese Welt kommen wird, zum Ende der Weltzeit. Und Jesus hat angekündigt, dass er dann ein anderes Reittier benutzen wird. Dann wird er nicht mehr auf dem Esel kommen, sondern, wie wir in Offenbarung 19 lesen, dann wird er wirklich auf dem Pferd kommen. Und da heißt es, und ich sah den Himmel, Offenbarung 19, Vers 11, geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf sitzt, heißt Treu und Wahrhaftigkeit. Und er richtet und kämpft in Gerechtigkeit. Er ist der mächtige Herr und er wird sein Reich aufrichten auf ewig. Auch das hatte Gott dem Sacharja schon offenbart. Liebe Gemeinde, wer einen solchen König hat, der muss sich vor keiner menschlichen Macht mehr fürchten. Wer einen solchen König hat, der braucht vor keiner politischen Entwicklung mehr Angst zu haben. Wer einen solchen König hat, für den verliert auch der Tod die letzte Bedrohung. Wer einen solchen König hat, der ist auf ewig gerettet. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich an Rat. Er ist der König und ihm soll alle unsere Ehre gelten. Amen.